Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wundert euch nicht, ich habe das zweckentfremdet kurz. Ich habe nämlich klugerweise meine Predigt in Bad Hall vergessen und habe nur versucht, mir zu rekonstruieren. Also, wir schauen, wie gut das gehen wird. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bitte ich um ein kurzes Stichwort, um Auflockerung, dann kriege ich es wieder hin vielleicht. Gell? Von der Kleinen, jetzt hat man es nicht gemerkt. Wie? Valentina, dankeschön. Liebe Gemeinde, es gibt so Wörter, die kennen wir. Die haben sich eingeprägt und bei manchen vielleicht auch mit einem Bild verbunden. Und ein solches Wort, das wir vielleicht von Ferne oder von Nähe kennen, ist das Wort Canossa. Ein Canossa-Gang, das ist so ziemlich die Demütigung pur. Canossa. Hat sich abgespielt, tatsächlich abgespielt, vor rund 1000 Jahren, im Jahr 1077, im Apennin, in den Alpen oben, vor der Burg von Canossa im Winter, im Jänner. Dort sind sich damals zwei an sich schon relativ schwierige Persönlichkeiten gegenübergestanden. Heinrich der Vierte, Kaiser von Deutschland, und Gregor der Siebte, Papst in Rom. Aber eben nicht nur zwei Persönlichkeiten mit ihrem eigenen Dickschädel, sondern auch die zwei Repräsentanten der entscheidenden Mächte im Mittelalter. Das Kaisertum, die politische Macht, und die Kirche, die religiöse Macht. Und sie sind sich gegenübergestanden, weil Kaiser und Papst darum gestritten haben, wer ist denn nun eigentlich der Übergeordnete in diesem Mächtespiel? Ist der Kaiser unabhängig vom Papst, weil er von Gott direkt sozusagen seine Kaiserwürde verliehen bekommen hat? Oder ist es doch so, dass der Kaiser vom Papst gekrönt wird? Und wie ist das mit dem Kaiser? Darf der einen Bischof einsetzen und sich in kirchliche Belange einmischen? Die beiden sind aneinander geraten. Es war ein Machtspiel. Wer wird die Vorherrschaft ausüben im Abendland, in Europa? Und beide haben die Waffen eingesetzt, die ihnen zu Gebote gestanden sind. Der Kaiser die Gewalt, den Krieg. Hier war er eindeutig überlegen. Und der Papst eine andere Macht. Er hat nämlich den Kaiser exkommuniziert. Und das war im Mittelalter etwas anderes als heute. Wenn heute jemand exkommuniziert wird, dann kann er damit rechnen, dass seine Popularität steigt und sein Bekanntheitsgrad. Ja, siehe Hans Küng oder Eugen Trevermann oder so irgendwas. Ja. Damals war das etwas anders. Und verbunden mit der Exkommunikation war nämlich auch eine Aufhebung. Jeder, der dem Kaiser einen Treueeid geschworen hatte, war damit von diesem Eid entbunden, denn einem solchen Menschen, der von der Kirche ausgestoßen war, der nicht mehr innerhalb der Gemeinschaft der Christen lebte, dem war man auch zu keiner Treue verpflichtet. Das hat der Papst getan und damit hat er den König arg in Bedrängnis gebracht. Der war drauf und dran, seine Königskaiserwürde zu verlieren. Denn immerhin, Sie können sich ja vorstellen, gab es genug andere, die auch durchaus Interesse gehabt haben. Und so haben ihm die Fürsten ein Ultimatum gesetzt. Entweder du schaffst es, binnen eines Jahres diese Sache in Ordnung zu bringen und den Papst zur Versöhnung zu bringen, dass er die Exkommunikation aufhebt, oder es ist aus, wir folgen dir nicht mehr. Und das hat den guten Kaiser unter Zugzwang gesetzt. Was hat er getan? Wir besitzen zeitgenössische Chroniken, die schildern, wie er sich aufgemacht hat und mitten im Winter über die Alpen gezogen ist. Wie sie dort unter schwierigsten Bedingungen versucht haben, hinunterzukommen, und die mussten dann gar nicht ganz hinunter, denn der Papst hat inzwischen Stellung bezogen in einer Burg, die dort liegt, in Canossa. Und dort hat sich der König unterworfen, und zwar drastisch und bildhaft. Er hat alles abgelegt, was an sein Königtum erinnert, sein Gewand, seine kaiserlichen Insignien, sogar die Schuhe, und ist barfüßig im Büßerhemd 3 Tage vor der Burg im Schnee gestanden. Jänner. Stellen Sie sich das vor, das ist sehr lustig, ja? Auf vielleicht etwa 1000 Meter Höhe. Das hat wiederum solchen Eindruck gemacht, dass der Papst unter Druck gekommen ist. Der Papst hat geahnt, dass Heinrich ein Fuchs ist. Aber was willst du tun, wenn die anderen Leute sehen, wie er reuig dasteht und Tränen weint und im Büßerhemd und barfuß und sich denn abfriert? Ja? Dann sagen die Leute, okay, der meint es wirklich ernst, der ist ein reuiger Mensch, du kannst doch dem nicht deine Barmherzigkeit und Versöhnung verweigern. Und so war es schlussendlich dann auch, dass der Papst die Türen öffnet, den König hereinbittet, der König wirft sich vor ihm nieder. Sie kennen diese Stellung, in der T-Stellung vor dem Papst liegend. Der hebt ihn auf, sie feiern miteinander Abendmahl, und das ist die große Versöhnung, die allerdings nicht lange hält. Denn von Anfang an geht es hier nicht um Versöhnung. Es geht hier um Machtspiele. Es geht hier darum, wer kann sich wem gegenüber mit welchen Mitteln durchsetzen, wer ist der Schlauere, wer hat die klügere Taktik. Und so ist Canossa zu einem ganz eigenartigen Bild geworden. Einerseits ein Bild der bedingungslosen Unterwerfung, ein Bild des Zu-Kreuze-Kriechens und andererseits auch für mich ein Bild, wie es zugeht in dieser Welt. Wie wir leben in einer Welt, die dominiert ist von Interessen, von Macht, von dem Versuch, Einfluss zu gewinnen. Eine Welt, in der man leben muss mit diesem grundsätzlichen Verdacht, und der Vorsicht dem anderen gegenüber, wie meint er es mit mir? Kann ich mich darauf verlassen, dass das freundliche Gesicht, das mir entgegentritt, auch wirklich freundlich gesinnt ist? Oder ist da schon irgendwas hinter dem Rücken unterwegs? Und zugleich ist es ein merkwürdig pervertiertes Bild, das uns in dieser Rede von Canossa begegnet. Wenn wir sagen, dass jemand zu Kreuze kriecht, da meinen wir nämlich genau das, dass jemand sich bedingungslos unterwirft, dass jemand sich demütigt oder gedemütigt wird. Und eigentlich ist das verrückt, weil das mit dem Karfreitag so gar nicht zusammenpasst. Am Karfreitag ist es nicht so, dass Gott den Menschen demütigt. Es ist nicht so, dass Gott den Menschen klein macht, weil er ihn mit seinen Verfehlungen konfrontiert. Es ist vielmehr so, dass Gott selbst sich demütigt. Dass Gott selbst sich erniedrigt. Das heißt Karfreitag. Wenn ich daran denke, was das heißt, zu Kreuze kriechen, dann bitte ich um Entschuldigung, aber dann fällt mir auch eine biblische Geschichte dazu ein. Ihr alle kennt die großartige Geschichte von Hiob. Ihr wisst, wie das mit Hiob gewesen ist, als die Hiobsbotschaften eintreffen und Gott ihm alles nimmt, was er hat. Und wie dieser Hiob, der als gottesfürchtiger und gerechter Mann gelebt hat, sich fragt, warum? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Gott, ich bin unschuldig. Ich habe nichts angestellt, was das auch nur im Geringsten rechtfertigen würde. Und Sie wissen, wie diese Geschichte weitergeht, wie dann seine Freunde kommen. Und dann entspinnt sich ein heißer Disput. Hiob sagt, ich bin unschuldig. Die Freunde sagen, wie kannst du sowas sagen? Gott hat dich gestraft. Ja, wenn Gott dich straft, dann musst du etwas getan haben, tief im Verborgenen. Sonst würde Gott das nicht tun. Glaubst du, dass Gott ungerecht ist? Du bist das Problem. Punkt. Und sie wissen, wie diese Sache ausgeht und weitergeht. Dass sie einen dramatischen Höhepunkt hat. Denn Hiob bleibt bei seiner Klage. Er klagt vor Gott und er klagt Gott an. Und dann passiert, dass Gott selbst sich in diese Diskussion einschaltet. Und Sie können das nachlesen, diese beiden Gottesreden im 38. bis 40. Kapitel des Hiob-Buches. Und wie Gott dem Hiob eines klar macht. Hiob, wer bin ich und wer bist du? Ich bin Gott und du bist ein Mensch. Wäre ich ganz profan unterwegs, dann würde ich sagen, Gott macht den Hiob zur Schnecke. Er führt aus, was er alles kann. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Ich bin der mit Ungeheuern spielt. Ich bin der alles ins Dasein gerufen hat. Wo bist du denn gewesen, Hiob? Und am Ende bleibt Hiob nichts anderes übrig, als zu sagen, ich habe Unsinn geredet. Ich habe dich bis jetzt nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt habe ich dich gesehen und ich tue Buße in Sack und Asche. Wir wissen, die Geschichte geht versöhnlich aus, sie hat ein Happy End. Hiob bekommt alles wieder, noch viel mehr. Und trotzdem ist die Geschichte ein wenig zwiespältig. Denn hat Gott Hiob überzeugt? Hat er ihn Einsicht nehmen lassen in seine Pläne? Hat er ihm je gesagt, warum das alles? Gott hat ihn schlicht und ergreifend überwältigt. Und Hiob hat das weiße Fähnchen gezogen und hat gesagt, ich gebe auf. Die Geschichte von Hiob steht in einem merkwürdigen Kontrast zum Karfreitag. Weil wir am Karfreitag einen Gott erleben, der ganz anders ist. Wenn wir auf Hiob schauen, dann erleben wir einen Gott, der sozusagen in all seiner Stärke auftritt, furios und einen einfach überwältigend. Du hast keine Chance. Und am Karfreitag begegnen wir einem Gott, der alles abgegeben hat, was mit Macht zu tun hat. Nichts mehr da. Ohnmacht. Und man fragt sich, warum? Warum tut Gott das? Warum gibt er sich selbst sozusagen preis? Wieso demütigt er sich selber? Wieso erniedrigt er sich selber? Wieso gibt er alles ab, was sozusagen göttliche Attribute sind? Ich versuche eine Antwort wissend, dass man damit ein Terrain betritt, das wir wahrscheinlich letzten Endes nicht ermessen werden. Aber wenn man auf die Geschichte schaut, wir wissen, den Ausgangspunkt wissen wir, der Mensch, das Geschöpf Gottes, sein Ebenbild, der Bruch der Beziehung, der Abstand, das nichts mehr miteinander zu tun haben wollen und den Gott, der trotzdem festhält an seiner Zuwendung zum Menschen, der ihn weiter aufsucht, der ihn nicht gehen lassen will. Und der die Beziehung sucht, der den Kontakt sucht, der einen Bund schließt, der in Beziehung tritt und wir wissen auch, wie das endet, immer wieder mit Versuchen und immer wieder auch mit Scheitern. Der Bund wird erneuert, er wird gebrochen, er wird erneuert, er wird gebrochen, er wird erneuert, er wird gebrochen. Es ist so, als kämen Gott und Mensch aus diesem Muster nicht mehr heraus. Als könnte keiner der beiden aus seiner Haut. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Wie sollte er anders sein? Und der Mensch ist nicht heilig. Und er ist vielleicht in seinen besten Augenblicken gerecht, aber sonst nicht. Es ist wie eine Pattsituation, über das scheint man nicht hinwegzukommen. Beide stehen und beide wiederholen das Muster endlos. Und trotzdem, wenn wir Karfreitag feiern, dann sagen wir, die Pattstellung wird aufgelöst. Es ist Gott selbst, der die Initiative ergreift auf eine ganz und gar abwegige Art, auf eine ganz und gar verrückte Art und Weise. Gott kann aus seiner Haut und er tut es. Gott wird Mensch. Gott wird Mensch und legt ab, was göttlich ist an ihm. Und ich weiß schon, wir sagen diesen Satz hundertfach, wir sagen ihn tausendfach und begreifen im Grunde nicht, was wir sagen. Weil wir Menschen sind, glauben wir, na was hat er auf sich genommen, sind wir ja eh toll. Aber stellen Sie sich einmal vor, in einem Gedankenexperiment, was es bedeuten würde, wir wären, so wie wir hier sind, tatsächlich ein bisschen mehr als wir sind, wir wären Schöpfer. Und wir wären es, die die Ameisen geschaffen haben. Unsere Geschöpfe. Kann man sagen, ja, was Besseres hat man nicht zusammengebracht, ist wurscht, wir haben die Ameisen geschaffen. Und mit den Ameisen gibt es jetzt ein Problem. Die werden zu einem Problem für diese Welt. Und wir sind eben der Schöpfer dieser Ameisen und wir wollen deswegen nicht, dass wir die Ameisen einfach vernichten und vertilgen. Wir müssen das irgendwie anders angehen und dann kommt diese geniale Idee, was wäre, wenn wir als Menschen mit den Ameisen von Ameise zu Ameise kommunizieren könnten, dann könnten wir doch dieses Problem lösen. Jetzt ist eine Schranke zwischen uns. Aber wenn wir das tun würden, dann hätten wir eine Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten, ihnen das zu vermitteln, was uns wichtig ist und zu sagen, stopp, ihr ruiniert die Erde. Nur bitte ich Sie jetzt einmal zu überlegen, jeder für sich. Sie werden es jetzt, ja, ausgesucht aufgrund Ihrer Fähigkeiten. Sie wären es, die diese Ameise werden sollten. Und Sie müssten Ihr Menschsein aufgeben. Ihr Menschsein aufgeben. Sie können nichts mitnehmen. Sie müssten Ameise sein. Für sie würde die Welt unendlich schrumpfen. Vielleicht würden sie zu einer Ameisenkolonie gehören, die da irgendwie reingefunden hat und die da draußen unterwegs ist und im Garten vielleicht ein Nest baut. Das wäre ihre Welt. Das wär's. Ja? Das ist der Raum, den sie kennen. wo sie sich bewegen. Und trotzdem haben sie überhaupt keine Ahnung, was hier vorgeht. Glauben Sie, dass eine Ameise irgendeine Ahnung hat davon, was hier vorgeht? Die weiß, dass es hier leichter zu krabbeln ist als hier, ja? Und dass es hier runtergeht. Aber was weiß sie von Ihnen? Was weiß sie von Menschen? Was weiß sie von den Dingen, die hier geschehen? Sie müssten all das hinter sich lassen. Ihre Welt würde ganz, ganz klein werden. Und zugleich unendlich groß, weil sie keine Ahnung mehr hätten von den Grenzen dieser Welt. Jetzt wissen sie, unsere Erde, ein wunderbarer Planet, der blaue Planet, mitten auf dem tiefschwarzen Bild des Weltalls, unser kostbares Zuhause, als Ameise, hätten sie keine Ahnung. Sie müssten alles aufgeben. Kein Wissen mehr, kein Weitblick mehr, keine Kommunikation mehr und sie wären am Ende auf sich allein gestellt. Eine Ameise unter Millionen und Milliarden von anderen Ameisen. Und keine einzige dieser anderen Ameisen wüsste, dass sie anders sind. Für sie, für die Ameisen, wären sie nur eine unter Millionen. Und sie wären ihnen ausgeliefert auf Gedeih und Verderben. Ich tue mir schwer damit, das in Worte zu fassen. Aber stellen Sie sich vor, was es heißt für den Sohn Gottes, für den keine Grenzen existieren. Weder Grenzen des Raums, noch der Zeit, noch des Wissens, Mensch zu werden. Und Karfreitag ist dann der Ernstfall. Karfreitag zeigt sich, dass diese Menschwerdung nicht nur ein Spiel war, sondern dass sie tödlicher Ernst wird. Es passiert am Karfreitag keine magische Rückverwandlung, sodass der Sohn Gottes auf einmal Sohn Gottes wird. Er stirbt. Und so stehen wir am Karfreitag da und sehen, dass sich etwas geändert hat. Wir sehen den Gott Hiobs und wir sehen den Vater Jesu Christi. Den Gott, der sich völlig entwaffnet hat, damit er uns die Möglichkeit gibt, ihm entgegenzutreten. Ihn nicht als Richter zu erleben, sondern als Befreier. Ihn nicht als das verzehrende Feuer zu erleben, sondern als den Freund. Und so sehe ich am Ende, und damit möchte ich schließen, noch einmal dieses Bild vor mir von Canossa. Aber es hat sich verändert. Es sind nicht mehr der Kaiser und der Papst, die sich hier gegenüberstehen. Für mich ist es wie ein Bild der Gottessohn und die Menschen. Der Gottessohn draußen. Allein, ohnmächtig, ohne alle Macht, wehrlos. Und der Mensch verschanzt in seiner Burg, alle Brücken hochgezogen, auf Abwehr eingerichtet. Und draußen der Sohn Gottes, der Gott, der den Menschen sucht, der ihn befreien will und der endet, indem er im Schnee liegt und ums Leben gebracht wurde. Und ich sehe dann vor mir, wie diese Menschen aus der Burg kommen, als alles vorbei ist, und zu ihm treten. Und ich habe das Gefühl, langsam, ganz langsam, dämmert den Menschen, was hier geschehen ist und was das für sie bedeutet. Wenn Gott sich aufmacht nach Canossa, um unseretwillen. Amen.